Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Jutta Küster.
Mein Bielefeld-Geräusch
ist laue Luft, leichter Wind und säuselnde Bienen.
Mein Bielefeld-Platz
ist der Klosterplatz.
Mein Bielefeld-Gefühl
ist Liebe, Enthusiasmus, Leidenschaft, oh, ganz viel Schönes.
Liebe Jutta, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
Danke, Christina.
Jutta, für mich ist es besonders, dass ich dich heute interviewe. Du bist die Frau, die mir das Interviewen beigebracht hat und ohne die ich hier wahrscheinlich auch heute gar nicht sitzen würde, weil du mich am Anfang meiner Laufbahn sehr, sehr, sehr unterstützt hast. Ich weiß nicht, ob ich dir dafür schon mal Danke gesagt habe.
Ich glaube bestimmt. Du bist ja ein sehr zugewandter Mensch und ich denke, dass du das bestimmt schon mal gemacht hast in der Zeit.
Ich glaube auch.
Ja.
Jutta, du sitzt jetzt auf der anderen Seite des Mikrofons als Vollblutjournalistin, die du immer gewesen bist. Wie gut kannst du da die Kontrolle abgeben?
Das fällt mir ein bisschen schwer. Mhm. Ich habe das lieber, wenn ich die Kontrolle in der Hand habe. In jeder Beziehung ist das so. Ich glaube auch manchmal in meiner Ehe, um Gottes Willen. Hoffentlich hört mein Mann das nicht. Also es fällt mir etwas schwer. Mhm. Ich bin in meinem privaten Leben auch immer noch so, dass ich vieles kontrolliere im Sinne von recherchieren. Ich gucke, ob das stimmt. Ich gucke, ob da was dran ist. Aber ich kann mich auch fallen lassen und einfach nur das Leben genießen.
Ja, Vollblutgenießerin nennst du dich ja selbst, ne?
Ja, also das habe ich gelernt. Ich habe früher immer gedacht, oh, später mal und dann machst du oder dann ist das Leben irgendwo vorbei, wenn du älter bist. Nein, ich liebe das Leben so, wie es im Moment ist. Ich genieße das. Ich habe so unendlich viele Freiheiten, die ich natürlich oft fülle mit Aktionen oder mit irgendwas, was ich spannend und wichtig finde. Also ich bin wirklich, also ich liebe das Leben und liebe die Menschen, die um mich herum sind und auch Bielefeld. Das muss ich immer wieder sagen. Ich liebe es einfach, in dieser Stadt zu leben.
Mhm. Lass uns noch mal einmal zurückgehen zu der Kontrolle. Hast du eine Idee, woran es liegt, dass du die Kontrolle gar nicht so gerne abgeben magst?
Ja, eine Idee habe ich. Das liegt sicherlich an meinem Elternhaus zum Teil. Ich komme aus einem etwas schwierigen Elternhaus und hatte eine alkoholkranke Mutter. Und das hat dazu geführt, dass ich oft als Kind, als junger Mensch hinterhergegangen bin, um zu gucken, ob sie trinkt, wie viel sie trinkt, ob dann vielleicht wieder eine Situation da ist, die mein eigenes Leben, aber auch das Leben der Familie völlig aus dem Takt bringt. Das war schon eine ganz schwierige Situation. Und da habe ich, glaube ich, nicht gelernt, im Sinne von positiv umzusetzen, sondern die Erfahrung gemacht, wenn man guckt, frühzeitig guckt, vielleicht kann man dann noch ein bisschen was beeinflussen, was ja nicht zutraf. Aber ich glaube, daher kommt das ein bisschen.
Als Kind eines alkoholkranken Vaters kann ich das natürlich total nachvollziehen. Ja. Auch ich habe das, ne, dieses Gefühl von, ich darf die Kontrolle nicht abgeben. Ich habe so ein Radar, was passiert denn so als nächstes?
Ja.
Was ja eigentlich was sehr Trauriges ist, wenn man das als Kind erlebt. Mhm. Aber so wie ich dich kenne und es vielleicht auch von mir ableite, ist es auch was, womit man heute als Erwachsene auch durchaus gut arbeiten kann, im Sinne von, man hat feine Antennen für Menschen.
Genau. Du sagst das Wort, das, was ich auch immer benutze, Antennen. Also ich spüre schon, wenn ich in einen Raum reinkomme, was da für eine Stimmung ist. Ich merke auch Menschen, die mir gegenüberstehen, die ich frage, wie geht's dir? Und die sagen, gut, merke ich, ob das stimmt oder nicht. Also man hat wirklich durch diese Erlebnisse in Kindheit und Jugend, durch einen alkoholkranken Elternteil, hat man Erfahrungen gemacht und Antennen entwickelt, die einen ganz gut durchs Leben bringen. Mhm. Ich bin meiner Mutter eigentlich im Nachhinein oft böse gewesen und war traurig, weil ich ja nie so eine Mutter in dem Sinne hatte, die mich mal in den Arm genommen hat. Das war schon eine wirklich schwierige Situation. Aber ich habe auch viel Positives daraus erfahren und daraus mitnehmen können und dadurch gelernt. Es hätte auch sicherlich anders gehen können. Man sagt ja auch, dass Kinder von suchtkranken Elternteilen auch ein bisschen schwierig werden. Aber bisher habe ich Glück gehabt und ich denke, jetzt so mit 76 ist das ja in Ordnung.
76, ich kann es überhaupt nicht fassen, dass du 76 bist, Jutta. Weil für mich bist du seitdem ich dich kenne, das sind jetzt fast 25 Jahre, immer schon energetisch. Und das bist du auch bis heute, ne? Du strahlst und du bist voller Emotionen und voller Energie. Ah, aber du guckst gerade schon so ein bisschen kritisch.
Das ist der Geist. Also ich denke, dass ich so lebendig, ziemlich lebendig bin, weil ich neugierig bin. Ich bin neugierig weiterhin aufs Leben, auf Situationen, auf Menschen. Ich versuche alles zu lernen, was es an Neuem gibt. Ich beschäftige mich mit ChatGPT. Ich versuche viele Dinge zu machen, Technik auf dem Laufenden zu bleiben, hinterherzukommen, was ich früher gar nicht so gemacht habe, weil ich die Welt weiterhin verstehen will. Das ist das eine. Aber natürlich, ich kann keine Balletttänzerin mehr werden. Ich kann nicht mehr irgendwie, wer weiß, wohin fahren mit dem Fahrrad. Es gibt einfach körperliche Einschränkungen, die mit dem Alter zu tun haben. Das habe ich akzeptiert. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich immer dachte, oh, das geht auch noch. Das geht nicht. Aber da ich davon ausgehe, dass der Geist auch ein bisschen die Schaltzentrale des Körpers ist, funktioniert das so eigentlich noch ganz gut.
Empfindest du diese Energie weiterhin als Motor oder auch manchmal als Anstrengung? Weil du bist ja eigentlich immer auf der Suche nach was Neuem und was machen und was tun. Also gibt es auch eine stille Jutta, die denkt, ah, oh, wisst ihr was, jetzt lasst mich alle in Ruhe, jetzt möchte ich mich mal zusammenrollen.
Ja, also das gibt es. Und ich bin auch nicht immer auf der Suche. Ich habe so meine Inseln gefunden, wo ich merke, da kann ich ganz gut was bewegen, da kann ich ganz gut gestalten, da kann ich Menschen helfen, da kann ich der Familie irgendwas vorleben, was auch ein Stück wichtig ist für die Weitergabe von Werten. Und es gibt Situationen, gestern war so eine Situation, wo wir von morgens bis abends, wir, das sind mein Mann und ich, wo wir von morgens bis abends irgendwie Termine hatten, die wir uns aber selbst gesetzt haben. Aber da war ich richtig froh, gestern Abend zu Hause zu sein und einfach dann nur die Beine hochzulegen und gemeinsam Kaffee zu trinken, ein bisschen zu klönen. Und dann habe ich mir, glaube ich, im Fernsehen irgendwas bekloppt. Nee, ich habe auch nichts Beklopptes geguckt. Ich habe Putin gesehen und dann noch eine andere Dokumentation. Also doch, es gibt Situationen, wo ich merke, da muss ich Pause machen, das ist gut. Aber meistens bin ich irgendwie mit Dingen beschäftigt, die mich interessieren. Ich glaube, wenn ich jung wäre, würde man heute sagen, die hat ADHS, ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin schon sehr daran interessiert, viel mitzukriegen.
Aber auch ein bisschen getrieben dabei.
Also wenn mich einer treibt, dann bin ich das.
Ja.
Nee, ich habe mir also heute Morgen, das war sehr früh, ein 10 Uhr Termin ist für mich früh. Wir machen das eigentlich so in unserem gemeinsamen Leben jetzt, dass wir so lange schlafen, wie es geht. Das ist im Sommer mal 6, mal 5, mal 9, ganz unterschiedlich. Dann in Ruhe frühstücken oder auch frühstücken gehen. Wir gehen auch oft frühstücken. Und bis mittags ist einfach nur Zeit für uns beide.
Bist du extra für mich so früh aufgestanden?
Ich bin extra für dich so früh aufgestanden und habe gestern Abend gedacht, oh Mensch, du rufst Christina jetzt an und sagst, du bist erkältet, du kannst nicht. Nein, ich will ja nicht lügen, deswegen bin ich ja da. Aber doch, also das ist so Zeit, die wir uns nehmen, die ich mir auch nehme, die ich brauche, um rumzuklönen. Dann sitze ich manchmal, auch wenn wir zu Hause frühstücken, anders geht's ja nicht, im Nachthemd am Frühstückstisch. Mein Mann verwöhnt mich, das ist wirklich liebevoll, ganz schön, da habe ich einfach auch ein glückliches Leben. Und dann gucke ich so, wie der Tag ist. Also ich könnte nicht so unstrukturiert in den Tag reinleben. Ich glaube, das ist wichtig, wenn du älter bist und aus deinem offiziellen Berufsleben ausscheidest, dass du dann deinen Tag selbst gestaltest. Also ich mache noch Moderation, wenn ich Lust dazu habe. Ich habe jetzt gestern eine abgesagt, wo andere Faktoren dazwischen kamen. Wir bekommen Besuch aus Finnland, da wollte ich nicht weg sein. Aber ich gucke schon, was gefällt mir nicht, was will ich tun, was will ich nicht tun. Ich habe ganz viele Ehrenämter jetzt abgegeben. Welthaus, AWO im Vorstand. Ich war beim Gericht, ja, beim Jugendgericht als Chefin, das ist weg. Also ich habe so Stenner-Museum als Beirätin, das ist weg. Ich habe nur noch zwei Ehrenämter, die ich gut finde, die mir gefallen, aber wo ich auch genug zu tun habe und das ist in Ordnung. Nee, getrieben bin ich in dem Sinne nicht.
Ich versuche, deinen Antrieb noch zu verstehen.
Ja, mein Antrieb kann, das kann ich dir sagen. Mein Antrieb ist, ich möchte nicht, gerade jetzt, weil du eben gesagt hast, 76, ich möchte nicht irgendwo in der Ecke sitzen und warten, dass in meinem Leben was passiert. Das fände ich schade. Ich hab, wenn der liebe Gott zustimmt und dabei ist, möchte ich gerne 100, 105, habe ich gesagt, werden. Und ich glaube, das schafft man nur, wenn man, also einigermaßen klar im Kopf, wenn man sich für das interessiert, was umrum passiert.
Und es hat aber auch was damit zu tun, du sagst, du möchtest nicht drauf warten, proaktiv zu sein.
Ja, klar.
Ne? Und klar, nicht passiv zu sein und zu sagen, und, ja, ach los, komm, Leben, ja, gib mir was.
Ja.
Sondern, hallo Leben,
ja,
ich misch jetzt hier mit und damit und damit. Hat das auch was mit Kontrolle zu tun?
Nee. Nein, das hat, also das fällt mir jetzt so in dem Begriff oder mit diesem Begriff kann ich jetzt in diesem Zusammenhang gar nichts anfangen. Für mich hat das eher ein Stück mit Vorleben zu tun. Ich habe zwei Frauen gehabt in meinem Leben. Das war meine Großmutter, die 99,5 geworden ist und die noch mit 99 sich die Fingernägel farblos lackiert hat und noch eine Diät gemacht hat und noch politisch interessiert war und eine sehr wache Frau, so auch eine kluge, lebenskluge Frau. Und auf der anderen Seite meine Mutter, die ihr Leben früh abgegeben hat an den Alkohol. Und da habe ich gedacht, also, so wie meine Mutter möchte ich auf keinen Fall werden, auch nicht in Bezug, jetzt vielleicht nicht ohne Alkohol, aber immer nur gucken, was kommt von außen und kann ich da was mit anfangen. Meine Mutter hat eigentlich immer nur geklagt. Das ist schade, dass ich das so sagen muss, aber so war es einfach. Die Leute waren ihr zu arm oder zu reich, zu gebildet oder zu ungebildet. Es hat nie was gepasst. Und da habe ich gedacht, nee, so will ich nicht werden. Ja. Und das, was meine Großmutter mir vorgelebt hat, die auch gnadenlos ehrlich zu mir war, die mir auch Sachen gesagt hat, wo ich auch schon mal schlucken musste, aber damit kann ich mehr anfangen. Und das ist so eine Art Vorbildfunktion gewesen. Das hat mit Kontrolle nicht zu tun, sondern ein Stück mit Werten weitergeben und erleben, die ich wichtig finde. Ja.
Und zu entscheiden, so möchte ich nicht sein.
Ja.
Ich glaube, das ist das Wichtige.
Ja. Oder aber auf der anderen Seite auch so willig sein, weil
ja, genau,
nur nicht so sein wollen heißt ja noch nichts, das heißt ja noch so im Raum schwimmen, sondern so willig sein. Ich will gerne das, was mir wichtig ist, klar und deutlich sagen. Ich will zu mir stehen, ich will nicht drum rumreden, ich will bestimmte Werte vertreten, viele Dinge, die mir wichtig sind.
Ja. Und das tust du immer in meiner Wahrnehmung mit einer ganz großen Emotionalität. Jutta Küster ist für mich, genau wie ich mich auch bezeichnen würde, ein Gefühl auf zwei Beinen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das hat schöne Seiten und gute Seiten und hat auch viel von Bewegung auch in mir, wo du vielleicht eben sagtest, getrieben sein. In mir passiert ja viel, wenn ich sehr emotional reagiere. Aber es hat auch manchmal Nachteile, weil ich natürlich, wir machen ja viel Hilfe mit oder wir versuchen viel oft geflüchtete Menschen zu unterstützen. Ich fange schon an zu stottern, weil ich merke, dass mich das emotional jedes Mal berührt. Und wir machen das, mein Mann und ich, seit 2015. Und wenn dir ein Mensch gegenübersteht, den du fragst, wie es ihm geht und der dir erzählt, dass er gerade auf dem Meer mitbekommen hat, gesehen hat, wie seine Frau und die beiden Kinder über Bord gegangen und ertrunken sind, dann macht das was mit mir. Dann habe ich keine Worte, um den zu trösten. Dann kann ich den nur in den Arm nehmen und in dem Moment gebe ich auch ein Stück meiner eigenen Gefühle, meiner eigenen Emotionalität an diesen Menschen weiter. Und da habe ich oft im Bett abends gelegen und habe geweint. Und mein Mann musste mich trösten, weil ich natürlich den Schmerz der Welt nicht aufhalten kann und auch die Welt nicht retten kann. Aber das ist natürlich dann oft die Kehrseite der Medaille. Ich kann ganz viel machen und kann viel bewegen, weil da viel Emotionalität heißt ja auch Kraft. Also ich bewege wirklich viel, kann ich sagen, ohne jetzt Eigenlob zu verbreiten. Aber es hat auch jedes Mal natürlich auch ein bisschen Schmerz nach innen. Und das sind zwei Seiten einer Medaille.
Ja. Und dennoch ist diese Emotionalität dann ja auch genau der Antrieb, dann eben nicht in einem Gefühl zu verharren, sondern zu sagen, so, jetzt klatschen wir in die Hände, wo können wir jetzt ein Bett organisieren für diese Familie? Wo können wir eine Unterkunft organisieren? Ne? Also das sind dann ja die Sachen, wo du in die Tatkraft dann auch gehst.
Also das sind Sachen, das sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig, mache ich nicht mehr mit links, aber das ist, geht relativ schnell. Viel schwieriger sind die Fälle, wie wir haben jetzt gerade einen syrischen Mann gehabt, der vor 7 Jahren nach Bielefeld gekommen ist und die Frau und die beiden Söhne sind vor 7 Jahren auf der Flucht in der Türkei gelandet. Die waren damals 2 und 3 und sind eben heute entsprechend älter und die saßen da in diesem Flüchtlingslager in der Türkei, wo auch dieses Erdbeben war und der Sohn ist verletzt gewesen und der Mann hat es nicht geschafft, seine Familie hierher zu kriegen. Und die Sozialarbeiter der Stadt haben mich dann angerufen und gefragt, ob ich da nicht helfen kann. Und da habe ich wirklich 6 Wochen, also mit aller Kraft, die ich hatte, daran gearbeitet, dass ich diese Frau mit den Kindern, ich habe die Botschaft in Ankara angeschrieben und gemacht und getan, dass ich die hierher bekommen habe, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, wie ist das, wenn du von deinen liebsten Menschen 7 Jahre bald getrennt bist. Und das hat geklappt, aber das hat auch, sowas kostet mich viel Kraft, das mache ich mit ganz viel ich balle gerade die Fäuste, weil ich das mache ich mit viel Kraft, aber das kostet auch viel Kraft. Und solche Sachen mache ich viel, wo nach außen hin, wo das gar nicht so auffällt, aber wo Familienzusammenführung. Ich habe gerade einen jungen Mann aus dem Iran geguckt, dass der nach Bielefeld kam zu seinem Bruder. Der hätte hier wohnen können, hier leben können, hatte schon eine Arbeitsstelle, hatte einen Deutschkurs, also eigentlich alles in Ordnung. Der ist aber letzten Montag musste der nach Bochum in die Flüchtlingsunterkunft und sitzt jetzt irgendwo in Köln, was ich einfach gar nicht verstehe, weil ja, manchmal gibt es Situationen, die ein bisschen schwierig sind, die einfach hätten leichter sein können. Ich probiere das und wenn es nicht geht, irgendwann muss ich sagen, okay, aber ich habe es versucht.
Ja.
Und was schön ist, ist einfach von den Menschen, die wir begleitet haben, das waren so 400 zwischen 2015 und 16, haben wir noch zu Hunderten Kontakt.
Wahnsinn.
Ich kriege mit, wenn die heiraten, wir werden eingeladen, wenn die Kinder kriegen, wenn die ihre deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, gehen wir mit Erd und ich. Und das ist ein ziemlich trostloser Akt hier in Bielefeld, aber wir versuchen das ein bisschen schöner zu machen. Ja, viele Dinge und ich, wenn einer eine Arbeitsstelle wieder braucht, weil er aus der ersten entweder rausgefallen ist oder die Firma ihn hat entlassen, weil keine Aufträge mehr da waren. Also solche Sachen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Jungs oder Mädchen sehe und wir uns treffen zum Frühstück oder die uns zu Hause besuchen, ja, dass das eigentlich gut läuft.
Kannst du das Gefühl beschreiben, wenn dann jemand bei euch am Frühstückstisch sitzt und schildert dir, das ist jetzt passiert und das ist passiert, weil ihr geholfen habt und das ist was gut ausgegangen? Also wie empfindest du denn dieses Happy End in Anführungszeichen?
Also
was macht das?
Ja, es ist ja noch ein Weg. Man weiß noch nie, wohin das geht. Es sind auch einige Sachen sind dann nicht gut gelaufen. Was das macht, ich freue mich, wenn, also ich meine, Integration ist ein Prozess und wir würden das schaffen. Es wäre gar nicht so schwierig, wenn jeder als Pate für eine Familie oder für eine Person zur Verfügung stehen würde. Es ist oft begleitend auf einem Lebensweg und ich freue mich, wenn die da sind und wenn ich sehe, dass das klappt und denke, ja, das ist schön gewesen. Also,
bist du stolz dann?
Nee. Stolz bin ich nicht.
Ach,
ich freue mich. Ja, mit Stolz kann ich nicht so viel anfangen. Es ist ja nicht mein, also das Einzige, was ich gemacht habe, ist vielleicht eine Tür aufgemacht und aber gesagt, durchgehen musste alleine oder wenn der Aufzug stecken geblieben ist, dass ich gesagt habe, ich hole mal einen Techniker oder im übertragenen Sinne. Also stolz nicht, sondern zu einem Prozess von Integration und hier leben können, gehören immer mehrere Faktoren. Und ich bin nur ein kleines Rädchen in dem Getriebe. Ich weiß, dass viele denken, ich habe was ganz Tolles gemacht. Das habe ich aber nicht. Ich freue mich, dass es klappt und dass die Menschen hier gehen können. Aber Stolz ist ein Wort, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann.
Du bist so richtig auf Abwehr, ne?
Ja, Stolz ja. Damit kann ich gar nichts anfangen.
Okay.
Ich bin stolz. Nee, also Ich wüsste gar nicht, was zu sagen, worauf ich stolz bin. Worauf ich stolz bin. Kann ich dir nicht sagen.
Das ist aber eine spannende Frage dann, ja. Ne? Ja. Also was das dieser Begriff mit dir macht, weil ich finde das so wichtig, auch mal sagen zu können, ich bin stolz, dass ich das geschafft habe, weil ich mir das vielleicht nicht zugetraut habe, weil ich
gut, das ist was anderes. Das hat dann aber nur was mit mir zu tun. Ich bin stolz, dass ich über einen zweiten Bildungsweg mein Abitur gemacht habe. Aber das habe ich auch nicht für mich gemacht, sondern das habe ich für meinen Vater gemacht, der damals immer gedacht hat, ich sei zu doof für irgendwas. Also das, du wirst Hausfrau und Mutter und gehst jetzt in den Haushalt und machst eine Ausbildung, habe ich dann gemacht. Gottes Willen, ich bin eine ganz schreckliche Hausfrau geworden. Naja, nicht ganz schrecklich, aber jedenfalls ohne Liebe. Und dann wollte ich gerne Innenarchitektin werden, das durfte ich nicht. Und dann bin ich Kindergärtnerin geworden und dann habe ich gedacht, irgendwann, du machst Abitur nach und studierst Medizin und wirst Kinderärztin. Das war eigentlich so mein Lebenstraum. Ich war dann aber von dem Abitur und den Möglichkeiten so begeistert, dass ich gedacht habe, jetzt studierst du Psychologie. Aber stolz. Ich habe mit dem Wort Stolz einfach Probleme. Ich habe mich gefreut, dass ich das Abitur geschafft habe, auch gut geschafft habe, mit einem sehr guten Notendurchschnitt. Aber Stolz, nee. Warum kann ich mit dem Wort kann ich nichts anfangen? Muss ich nochmal drüber nachdenken, ja. Christina, dass du mir das sagst. Du bist, Erhard sagt öfter mal, da kannst du stolz drauf sein, dann sträuben sich bei mir die Nacken.
Ja, ich merke das. Deswegen hake ich da nochmal nach, weil ich diesen Widerstand, den
kannst
richtig
du,
hier im Raum.
Kannst du mit dem Begriff Stolz so anders umgehen?
Ja, total. Ja, hat aber auch eine lange Zeit gebraucht, weil so dieses Selbstbild, ach na ja, das ist ja meine Pflicht und das ist ja mein das muss ich ja machen und das hat auch eine lange Zeit gedauert, bis ich auf Sachen stolz sein konnte. Aber ich bin sehr stolz auf Sachen, die
ich
geschafft habe.
Also ich freue mich riesig über viele Dinge.
Richtig stolz.
Aber stolz.
Ja, weil ich würde dich aus meiner Sicht dazu einladen, mal stolz zu sein auf dich. Kannst das ja mal wirken lassen.
Ich bin stolz auf meinen Sohn, auf Philipp. Das ist ein toller Mensch geworden. Bei der Mutter und dem Vater nicht so ganz einfach. Aber da habe ich aber nicht so viel, also stolz. Nee, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
Du, lass es mal wirken. Als ich dich angerufen habe und gesagt habe, ich möchte gerne dich interviewen, beziehungsweise bevor ich das überhaupt sagen konnte, ich habe gesagt, Jutta, ich bin's, Christina. Und du hast als erstes gesagt, brauchst du eine Telefonnummer? Brauchst du irgendwas? Und du bist gar nicht davon ausgegangen, dass ich was von dir wollte, sondern ja, wahrscheinlich warst du sofort in dieser Connector-Situation. Ich glaube auch, es gibt niemanden in der Stadt, der was zu sagen hat, dessen Telefonnummer du nicht hättest. Du bist unglaublich vernetzt.
Ja. Mhm. Ja. Ja, das bin ich, das stimmt. Und gestern hat mich wieder ein Kollege angerufen, der eine Telefonnummer brauchte, die er nicht bekommen hat. Ja.
Ärgert dich das auch manchmal, dass die Leute dich immer anzapfen zu tausend Sachen?
Nee, das könnte ich ja verhindern. Mhm. Nein.
Könntest du das wirklich?
Ich könnte das, ja.
Könntest du dann auch sagen, nee, mache ich nicht.
So würde ich das nicht sagen, aber ich würde sagen, du, ich habe keine Zeit oder guck mal, ob du den anders erreichst oder so. Doch, das könnte ich. Also ich habe auch in den vergangenen 15 Jahren, die wir uns vielleicht nicht mehr so nah begegnet sind, auch viele Entwicklungen mitgemacht, auch zum Teil manchmal Enttäuschung. Ich habe zwei Freundinnen verloren in der Zeit dadurch, dass wir dann getrennte Wege gehen mussten. Das hat mir sehr wehgetan, aber hat mich auch ein Stück weitergebracht. Also das kann ich gut. Ich kann Nein sagen, ich kann sagen, hier ist meine Grenze, aber auf der anderen Seite, ich meine, es wäre ja schade. Ich habe ein großes Netzwerk. Das liegt einfach daran, dass ich in dieser Stadt die überwiegende Zeit meines Lebens gelebt habe und in vielen Bereichen tätig war und bin, wo ich eben Menschen treffe. Und wenn ich dann einen Kontakt habe, den ich weitergeben kann, ohne die Person, der Kontakt gehört, die irgendwie zu verletzen, die frage ich ja vorher auch immer, ist das für mich kein Problem. Ja. Es muss doch gut sein, irgendwo so ein Netzwerk zu haben. Und ich verstehe mich ein Stück als Netzwerkerin.
Das bist du auch. Du bist durch und durch eine Netzwerkerin. Ich kann mich noch total gut erinnern, als ich angefangen habe beim Radio, da hast du mich mitgenommen zu den ersten Ratssitzungen.
Ja.
Und da hast du immer gesagt, hier, Christina, geh mal zu dem Herrn Hamann. okay, ja, alles gut. Und geh mal zu dem. Hier, der Hans, die kommt jetzt gleich mal zu dir. Und ich habe immer nur gedacht, oh, die sind alle so erwachsen. Und wow, die kennen sich alle. Das wird man ja niemals schaffen. Und mittlerweile habe ich auch so ein Netzwerk. Und das hilft. Ist verrückt.
Ja, es hilft. Und das liegt einfach daran, deswegen bin ich eigentlich auch immer gerne in Bielefeld geblieben. Wenn du in so einer Stadt aufwächst, dann hast du Schulkolleginnen und Kollegen. Ich habe durch die Kneipe meiner Eltern natürlich viele Leute kennengelernt. Ja. Vom Rocker Theo bis zum Bundesinnenminister Mayhofer damals, der da auch in der Kneipe verkehrte. Dann durch die Uni. Mein zweiter Ehemann war Juraprofessor an der Bielefelder Uni. Da habe ich viele Juristen kennengelernt. Mhm. Durch Erhard, meinen jetzigen Ehemann, habe ich viele Polizeibeamte kennengelernt. Also ich, viele Menschen durch meine Arbeit bei Radio Bielefeld war ich im Knusperhäuschen, im Bordell in der Eckendorfer Straße, aber auch bei Oetkers im Wohnzimmer.
Ja,
ich habe in unterschiedlichen Bereichen Menschen kennengelernt und das wird wie so ein Spinnennetz, was ich so, am Anfang sind nur ein paar Fäden und nachher ist das ein festes, tragfähiges Netz. Und die ganzen Kontakte in dieser Stadt, das ist einfach so.
Ein tolles Bild, ja. Und du bist halt auch einfach überhaupt nicht schüchtern. Du kannst so gut auf Menschen zugehen, ne?
Nee.
Nein?
Nein, da habe ich gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, der uns besucht hat. Ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch.
Ach was, doch. Komplette Fehleinschätzung meinerseits.
Ja. Naja, das merkt man nicht. Ich habe halt gelernt, oder andersrum, ich bin eigentlich sehr schüchtern, von meinem Naturell her. Und habe in dieser Kneipe, in der ich aufgewachsen bin, natürlich erleben müssen, dass ich diese Schüchternheit muss ich ablegen. Mein Vater hat mich mit 12 Jahren an den Tisch zu Gästen geschickt und hat gesagt, frag mal, was die trinken möchten. Und dann bin ich da hingegangen, habe da mit heruntergesenktem Blick geguckt und habe die mir irgendwas gemurmelt, das haben die nicht verstanden. Ich kam zurück und habe zu meinem Vater gesagt, irgendwie, weiß ich nicht. Dann hat er mich da wieder hingeschickt. Ich musste da dreimal hingehen, bis ich zurückkam. Und irgendwann habe ich dann im Laufe meines Lebens mitgekriegt, also ich bin immer in meinem Inneren vielleicht noch ein schüchterner oder sagen wir mal vorsichtiger Mensch. Aber ich habe natürlich im Laufe des Lebens gemerkt, das haben viele Menschen. Das ist nicht nur was ich habe, das haben andere auch. Und durch eine gewisse Art von Außen sein müssen, außen sein können, sich darstellen, Kontakt aufnehmen, spielt das keine Rolle mehr. Aber wenn du mich fragst, eigentlich bin ich schüchtern. Aber ich habe gelernt, gut damit zu leben. Und ich glaube, dass die meisten Menschen schüchtern sind. Kontakt zu anderen aufzunehmen, ist nicht so ganz einfach. Du musst mit Abfuhren rechnen, du musst mit Überschwänglichkeit rechnen. Man lernt dann im Laufe des Lebens damit umzugehen.
Super spannend.
Geht dir das nicht auch manchmal so oder ist dir das nicht so gegangen?
Ja.
Ja, ich kenne ganz viele, wenn man ehrlich miteinander spricht, die sagen, ja, mir geht das auch so. Ja. Und das ist auch Leuten, ich will jetzt keinen Namen nennen, das ist auch Menschen so gegangen oder geht Menschen so, die ganz oben, was heißt oben, aber ziemlich weit oben auf der gesellschaftlichen, Angela Merkel. Ich habe die ja öfter mal interviewt und auch mal mit der öfter gesprochen und war auch mal im kleineren Rahmen mit ihr zusammen. Die ist auch schüchtern.
Ja.
Und man lernt einfach nur durch Gerüste, durch Konversation, durch viele andere Dinge lernt man, das bei sich zu behalten und andere Art zu zeigen.
Als schüchtern würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber ich glaube, als meine berufliche Laufbahn begann und wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich halt einfach überhaupt gar kein Selbstbewusstsein. Und das wächst im Laufe der Jahre, glaube ich.
Ja.
Und man wird immer sicherer und souveräner, aber so sicher und souverän, wie wir jetzt beide wirken mögen, so kommt man natürlich nicht auf die Welt, ist ja klar.
Nee, das ist ein Prozess des Lernens. Und ich denke, von Selbstbewusstsein, ein Stück dieses Selbstbewusstseins oder noch nicht Habens, ist auch Schüchternheit. Mhm. Ein Stück, das ist so ein bisschen die Wurzel mit. Mhm. Und wenn man das dann geschafft hat, in der richtigen Erde zu wachsen, mhm, und Sonne zu bekommen, auch den Regen zu ertragen, mhm, dass es dann ganz gut ist, dass man dann sagt, ja, so bin ich, so blühe ich, so bin ich, und das ist schön so. Ja, ich bin auch selbstbewusst. Also ich weiß, was ich kann, aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Und das heißt ja Selbstbewusstsein, das heißt ja nicht übertrieben irgendwie ins Leben zu starten, sondern, mhm, sich selbst gut einschätzen zu können.
Sich seiner bewusst.
Und ich finde, ich kann eine ganze Menge, aber ich finde, ich kann auch eine ganze Menge nicht. Mhm. Ich wollte so gerne Italienisch lernen, als ich aufgehört habe zu arbeiten, das hat nicht geklappt. Da musste ich Vokabeln lernen und da fiel mir wieder die Schulzeit ein. Da habe ich gedacht, nee, ich habe ein Semester an der Uni Italienisch gehabt, die Studierenden haben mich mit durchgezogen, die Klausur war schlecht. Lass es, habe ich nicht gemacht.
Aber du hast es probiert.
Ja, ich habe es probiert.
Jutta, zum Schluss würde ich noch gerne mit dir einmal über Erhard sprechen. Mhm. Mann, du hast ihn in verschiedenen Stellen, hast du ihn angesprochen. Ja. Ich habe Erhard ja auch kennengelernt und weiß, dass er ein sehr ruhiger Mann ist. Zumindest wirkt er erstmal so nach außen. Und wenn man euch von außen sieht, bist du die impulsive und die emotionale und er der ruhende Pol. Das ist das Bild, was man von euch, was ich von euch wahrnehme von außen. Was bedeutet Erhard für dich?
Die Liebe meines Lebens. Mhm. Also ich habe ja lange gebraucht, wir haben lange gebraucht, um uns zu finden. Ich war, glaube ich, 42. Ja, Erhard ist ein bisschen jünger, der war 39. Ja, wir haben uns dann irgendwann getroffen. Es war nicht leicht und es ist immer noch nicht leicht manchmal. Ich bin schon auch ein bisschen schwieriger Mensch, dadurch, dass ich immer so hochgehe wie eine Rakete und dann wieder ins Wasser falle oder so. Ist das, glaube ich, auch ganz gut, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der eine gewisse Ruhe hat und auch eine Lebenserfahrung in anderen Bereichen. Ja, das passt einfach. Ich kann es hier gar nicht sagen. Es passt. Wir sind jetzt seit irgendwie... Ich vergesse immer, also wir haben schon Silberhochzeit gehabt, die haben wir nicht gefeiert, weil ich es vergessen hatte. Und er hat dann noch zu früh dran gedacht und nachher zu spät. Ich glaube, wir sind 29 oder 28 Jahre verheiratet und sind irgendwie 32 Jahre zusammen. Und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufwache, ja, über meinen Mann oder dass der da ist. Und ich glaube, umgekehrt auch. Jedenfalls sagen wir uns das. Ja, das ist gut. Und wir haben so ähnliche Werte im Leben und genießen beide das Leben und finden unser Zuhause schön, freuen uns über unsere Kinder und mittlerweile 6 Enkelkinder im Alter von einem Jahr bis zu 17. Ja, wir haben eigentlich ein schönes Leben. Das sagen wir uns ganz oft. Wir haben ein schönes Leben. Und ich hoffe, dass wir noch lange zusammen sein können. Deswegen machen wir auch viele Dinge zusammen, die andere Menschen vielleicht getrennt machen. Aber wir sagen immer, das ist schön, dass wir die Zeit zusammen haben und dass wir das zusammen genießen können. Aber das heißt nicht, dass bei uns alles Harmonie ist. Also wir streiten auch schon mal. So ist das nicht. Also es gibt manchmal so Phasen, dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, dann bin ich mal so ein bisschen launisch oder sowas. Das können sich andere Leute manchmal gar nicht vorstellen. Aber nee, launisch ist falsch. Aber dann ist irgend so ein Begriff, der bei mir irgendwas triggert und dann gehe ich schon mal in die Luft. Aber das kriegt Erd immer wieder gut hin, weil der sich auch gut vertragen kann. Der sagt, komm, jetzt lass uns nicht wegen solcher Sachen streiten. Das ist in Ordnung und es gibt doch viel Schlimmeres. Und dann denke ich, ja, du hast recht. Also es ist schon gut. Passt. Passt einfach. Mhm. Schön.
Ach Jutta, ist das herrlich.
Ja, es ist schön. Also es ist schön. Es hat ja nicht jeder, den ersten Mann, den ich geheiratet habe, der war total nett. Ich habe nur nette Männer kennengelernt eigentlich. Aber es hat nicht gereicht.
Ja.
Und jetzt reicht es für ganz viel Liebe und für ein gemeinsames, langes Leben.
Und dann wünsche ich euch von Herzen, dass ihr noch ganz, 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 ganz viele tolle Sachen miteinander erlebt und macht und tut und euch habt und liebt.
Danke, Christina. Danke. Ja, das wünsche ich mir auch und wünsche ich allen Menschen, die in einer Partnerschaft sind. Ja.
Danke, Jutta, für deine Einblicke und deine Zeit und dass du für mich so früh aufgestanden bist.
Ja, gerne. Das war auch das erste und letzte Mal.
Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.